Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist der Seis am Freitagnachmittag. Und jetzt gerade steht er mit uns auf dem Balkon der Welt. Istanbul ist ja das Jahr eine der Kulturhauptstädte. Weniger bekannt sind die Prinzo-Inseln, die vor Istanbul liegen. Die gelten so als ja, so eine Art maritimer Vorort von Istanbul und die sind traumhaft schön. Der Berliner Publizist und der ehemalige Diplomat Joachim Sartorius hat über die Prinzo-Inseln einen persönlichen Reiseführer geschrieben. Passende Literatur für alle, die das Jahr Istanbul als eine der Kulturhauptstadt 2010 Welt besuchen. Das ist eine Sendung von der Britta Spiechiger. Gerade jetzt zuerst kehren wir ein Zitat aus dem Buch.
Vieles in Istanbul gerät zum Ornament. Eigentlich sind hier die tauben Moscheevögel. Ihr Gewimmel ist Sinnbild des Gewimmels der Stadt. Die Ruhe des Ornaments, der wohltuende Kontrast von breiter Wölbung und schlankstem Minarett kämpfen vergeblich gegen dieses Gewimmel an, gegen Geschrei und Gerassel, gegen das Hupen der Murat-Autos, die Sirenen der Lotsenschiffe, das Holpern gelber Melonen, gegen die Rufe der Muezzin und blökende Radios, die sich vor schluckenden Stimmen der Sänger in den immer überdrehten Lautsprechern. Diesen Lärm, dieses Gewimmel, sagte ich mir, tausche ich nun ein gegen die grüne Ruhe der Insel. Schließlich sitze ich auf einer Bank auf dem Oberdeck. Die Fähre legt ab. Im goldenen Dunst des Nachmittags die Mündung des Bosporus. Rechts Topkapi, links der Leanderturm. Üsküdar und das asiatische Ufer. Rechts wiederum auf den glitzernden Wassermassen Dutzende und Dutzende von Schiffen, die ihre Fracht löschen oder auf die Einfahrt in den Bosporus warten. Schließlich direkt vor mir die sanften Silhouetten der Prinzeninseln.
Der Ich-Erzähler von diesem Zitat ist der Joachim Sartorius und die Prinzeninseln also sein Reiseziel. Die Prinzeninseln, das sind insgesamt 9 Inseln vor Istanbul. Wenn man die grösste zu Fuss umrunden will, hat man etwa 5 Stunden. Sie heisst Büyük Ada und ist leicht mit der Fähre erreichbar. Auf den Autor Joachim Sartorius üben die Prinzeninseln schon lange ganz eine besondere Faszination aus.
Ja, der Anlass zu dieser Reise war eigentlich ein ganz alter. Vor mehr als 30 Jahren habe ich als Diplomat an der deutschen Botschaft in Ankara gearbeitet. Ich fand Ankara langweilig und habe mich so oft wie es geht nach Istanbul bewegt. Und eines Morgens, das schildere ich auch in dem Buch, komme ich am Bahnhof in Istanbul an und meine Freundin Césaire, die auch eine Rolle in diesem Buch spielt, nimmt mich dann zum ersten Mal mit auf die Hauptinsel, also auf Büyük Ada. Und ich muss sagen, seit diesem ersten Besuch hatte ich einfach eine Sehnsucht nach dieser Inselwelt. Und aus dieser Sehnsucht wurde dann nach und nach der Wunsch, darüber ein Buch zu schreiben. Und dieses Buch verdankt sich eigentlich so einer Strategie des Vergnügens. Und ich hoffe, die Leser merken das.
Für sein Buch ist Joachim Sartorius also auf einer Reise und hat die Insel besucht. In der nächsten knappen halben Stunde heften wir uns ihm ab Versen und begleiten ihn. Erste Station nach der Ankunft mit der Fähre, das Hotel Splendid auf der Hauptinsel Büyük Ada.
Das Splendid Hotel, in das ich mich einquartiert habe, ist nicht weit. Die Homepage des Hotels präsentiert einen imposanten, schönen, weißen, 1906 erbauten Kasten mit 2 großen, abgeflachten Kuppeln, die entfernt an eine hübsche, levantinische Spielart von Art Deco-Architektur erinnern. Erst später erfahre ich, dass sich unter diesen Kuppeln 2 riesige Zisternen verbargen, eine Lebensnotwendigkeit, bis eine Wasserleitung vom Festland zu den Inseln gelegt wurde. Die Droschke braucht von der Pier nur ein paar Minuten zum Hotel. Ganz oben, am Ende der Freitreppe, unter dem mit einem breiten Glasfächer überdeckten Eingang, hält sich ein junger Mann schläfrig aufrecht. Nicht wirklich ein Portier. Es dauert ein paar Minuten, bis der Mensch von der Rezeption auftaucht. Ich hätte gerne ein großes, altes Zimmer mit Blick auf das Meer. Alle Zimmer sind alt, antwortet er. Es ist das Ende der Saison. Kaum noch Gäste, kaum noch Personal. Die großen Hallen sind leer. Überall geräumige Sessel, scheußliche Ölbilder, Riesenspiegel in überladenen, goldenen Rahmen und altersfleckige Möbel aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ich mag alles sehr. Ich zeige Ihnen ein paar Zimmer, sagt der Rezeptionist. Sie können frei wählen, weil nur noch wenige Gäste da sind und wir auch keine mehr erwarten. Ich entscheide mich für ein Eckzimmer im zweiten Stock mit zwei kleinen Balkons und einem schönen Blick auf das Meer und die Anlegestelle. Ich presse, eine alte Gewohnheit, mein Ohr an die weiße Wand. Es kommt mir vor, als hörte ich den Atem der Insel. Die Felsmassen tief im strudelnden Marmara, die Wasser- und Strommaschinen in diesem gewaltigen, rechteckigen Holzbau. Er ist 4 Stockwerke hoch und gruppiert sich um einen hohen, weißen, strengen Innenhof mit einer Fontäne in seiner Mitte. Dieser Innenhof erinnert mich an die Riads Nordafrikas. Überhaupt ist hier alles weiß. Die Häuser, die Schiffe, die Anlegestelle, die Tische und die Stühle, die Möwen.
Der Hauptgrund für meine Faszination ist, glaube ich, dass diese Inseln und übrigens auch dieses Hotel so etwas wie ein Mikrokosmos sind von all dem, was sich in Istanbul, also in der großen imperialen Stadt, abgespielt hat. Es gibt ja dieses Wort Biotop. Man könnte sagen, dass diese Inseln ein Historiotop sind, weil man aus vielen, vielen kleinen Mosaiksteinen eine Kulturgeschichte der Insel sozusagen ja sich erschreiben kann. Und das Zweite ist, dass dieser Kosmos eben sehr beschützt ist. Es ist alles wie unter einer Glocke. Man muss ein Schiff nehmen, um hinzufahren. Und das ist ja schon eine Entscheidung. Und Autos sind auf der Insel, auf allen Inseln verboten. Es hat alles einen viel langsameren Gang. Es ist eine größere Stille. Also vielleicht, um es ganz knapp zu sagen, es ist so eine Art Reservat des alten Byzanz, Konstantinopel und Istanbul.
Auto gibt's, wie gesagt, keine. Und sogar die Rosse, die die Kutsche ziehen, hört man auf der Strasse praktisch nicht. Ihre Hufe sind mit dicken Stücken von Autoreifen beschlagen. So grossen Wert legt man auf die Beug, also auf die Stühle. Nächste Station auf unserer Reise ist das Zentrum dieser Insel.
Das geheime Zentrum dieser kleinen Inselstädtchen, auch auf Burgas, auch auf Hebeli Ada, das merke ich an den nächsten Tagen immer mehr, ist die Anlegestelle für die Schiffe. Von dort aus reihen sich die Häuser am Strand entlang auf und steigen die Hügel empor. Fast alle Cafés und Restaurants sind in der Nähe der Pier. Auch die Geschäftsstraße nimmt hier ihren Ausgang und führt in das Städtchen hinein. Ich folge ihr. Bäckereien duften, Eisdielen überraschen mit knalligen Farben, Banken, die Post, ein Teppichladen, eine kleine Moschee, ein Supermarkt, eine Apotheke folgen aufeinander. Die Zahl der Elektrogeschäfte fällt auf, als sei die Nachfrage nach Glühbirnen, Steckern, Kabeln und Notaggregaten auf einer Insel größer als anderswo. Hier im Zentrum sind die Häuser klein und bescheiden. Sobald man aber in eine Seitenstraße tritt, gibt es die zauberhaftesten Beispiele von Jugendstilvillen mit verspielten Türmchen und Balkons. Alle wachsen sie aus üppigen, schattigen Gärten. Nicht alle Häuser sind bewohnt. Einige sehen so morsch, so ramponiert aus, als seien sie seit Jahrzehnten verlassen.
Die morschen, ramponierten Villen kommen aus der Zeit zwischen 1850 und 1950, wo die Prinzeninseln ihre Glanzzeiten erlebt haben. Denn sie waren ein beliebtes Ferienziel für die Istanbuler Oberschicht. Aber eigentlich haben die Inseln eine fast 2000-jährige wechselvolle Geschichte. Schon sehr früh, sagt man, hat es griechische Siedler gegeben und dann im 4. oder 5. Jahrhundert sind viele Kloster auf die Prinzeninseln gekommen. Auf der einen Seite aus religiösen Gründen, auf der anderen Seite sind die Kloster dann aber auch Orte gewesen, wo man Leute herverbannt hat, erzählt Joachim Sartorius.
Vielleicht fragt man sich, woher kommt der Name Prinzeninseln her? Das ist eigentlich eine eher traurige Geschichte, aber die Kaiser von Byzanz haben alle ihre Nebensacher und Nebenbuhler, also auch die Prinzen, die ihnen unliebsam waren, in diese Klöster eingesperrt. Und nach dieser byzantinischen Zeit kamen dann nach und nach Armenier, es kamen Juden, dann kam, als die Insel erreichbarer wurden, auch dann die reiche Gesellschaftsschicht Istanbuls.
Und die hat ihre Villa vor allem an der Chankaya Kadesika. Vom Hotel Splendid geht man die Strasse auf und kommt zu einem grösseren Platz. Und dort fährt die bekannte Strasse an.
Die Chankaya Chadesi verläuft rund 50 Meter über dem Meeresspiegel an der Küste entlang, mit vielen steilen Stichstraßen zum Meer hinab. Wird dann zum Nisam Chadesi, bis die Pinienwälder beginnen. Die wohlhabendsten Istanbuler Familien haben hier ihre Sommervillen errichtet. Die ältesten, zwischen 1870 und 1910 gebaut, zeichnen sich durch prächtige Eingänge von weißen Säulen getragenen Balkons und jede Menge jugendstiliger Verzierungen aus, bis hin zu den fantasievollsten Türmchen auf den ziegelroten oder schiefergrauen Dächern. Besonders prächtig und heruntergekommen ist der Hacopolo Köşkü, in dem heute der Landrat der Insel, der Kaimakam, in unordentlichen Büros unter staubigen Lüstern und kunstvoll bemalten Holzdecken residiert. Diese gewaltigen Holzhäuser stehen alle in gepflegten, üppigen Gärten, beschattet von uralten Platanen, Palmen und wuchernden Bougainville.
Viele von diesen Häusern sind von Osmanen und später von Türken gebaut worden, aber die prächtigsten von den Griechen, sagt Joachim Sartorius. Ein solches Haus ist die Villa von Trasivolos Janaros. Er war der Direktor der ersten Schifffahrtsgesellschaft, die Istanbul mit der Prinzeninsel verbunden hat.
Trasivolos Janaros, er war verheiratet mit einer Österreicherin und er spielte als griechischer Geschäftsmann eine große Rolle. Er kam eben auf diese pfiffige Idee, als zum ersten Mal Dampfschiffe sozusagen erfunden wurden, diese zu einem regelmäßigen Schiffsverkehr zwischen Istanbul und den Inseln einzurichten. Und das scheint der richtige Augenblick gewesen sein, so um 1850 herum. Und das brachte ihm offenbar viel, viel Geld. Ich sage offenbar, weil wenn man seine Villa auf der Chankaya Chadesi in Augenschein nimmt, dann kann man das ermessen, wie prächtig doch das Leben damals auf der Hauptinsel war.
Im Erdgeschoss sind die Empfangsräume. Sie sind durch eingerückte, goldene Säulenpaare gegliedert. Von den überreich verzierten Kassettendecken hängen von Staub erblindete Kristalllüster. Die Kassetten sind mit Gemälden ausgeschmückt. Ein Saal zeichnet sich aus durch ägyptische Motive. Ein Kamel an der Tränke. Das große Tor von Karnak, die Kolossalstatuen von Memnon. An der Decke eines anderen Saals befinden sich europäische Motive. Alpen mit Gebirgssee, eine Fischerszene, aber auch Lohengrin auf dem von einem Schwan gezogenen Nachen. Im Treppenhaus schreitende Damen mit Füllhorn, sehr späte Klassik. Dieses Haus hat 15 Zimmer und Säle, 3 Badezimmer, Toiletten, eine Küche und eine riesige Speisekammer, alles auf einer Fläche von fast 2000 Quadratmetern.
Unglaublich gross, unglaublich prunkvoll, aber nicht immer stilvoll, vielfach dekadent, sagt Joachim Sartorius. Trotzdem fragt man sich, wieso überlässt man denn viele von diesen Villen im Verfall?
Die Inseln waren ja ganz, ganz überwiegend von Griechen bewohnt und die Griechen wurden nach und nach durch Schikane, durch Verträge von Bevölkerungsaustausch, wurden einfach von den Inseln und auch von Istanbul verdrängt. Und die meisten dieser Häuser sind eigentlich die hochherrschaftlichen Anwesen von reichen Griechen, die aber jetzt nicht von anderen erworben werden dürfen, also weil das grundbuchmäßig und völkerrechtsmäßig nicht möglich ist.
Trotzdem, wenn man heute so eine Villa sieht, spürt man noch den Glanz von diesen vergangenen Zeiten um 1880, 1890, sagt Joachim Sartorius. Schon dann sind die Prinzeninseln ein offizieller Vorort von Istanbul.
Aber im Gegensatz, glaube ich, zu dieser auch schon damals wahnsinnig hektischen, quirligen und überlauten Metropole war das eben einfach eine, ja, es war grün, es war besinnlich. Und zum einen hatte man alles, was man so am Meer erwartet. Kleine Häfen, Fischer, Restaurants. Und zum anderen gab es eben, weil die Inseln damals noch sehr wenig bebaut waren, einfach, ich denke, für diese reichen Leute fantastische Grundstücke, wo sie dann ihre hochherrschaftlichen Häuser errichten konnten.
Ihr hört das Buchzeichen, heute stellen wir einen Reisebericht von den Prinzeninseln von Joachim Sartorius vor. Die Prinzeninseln liegen vor Istanbul. Bis jetzt haben wir auf unserer Reise mit dem Autor Joachim Sartorius lang bei den ehemals prunkvollen Villen auf der Hauptinsel Büyük Ada verweilt. Aber ein Blick auf die Karte zeigt, wir haben noch lange nicht alles gesehen.
Direkt daneben, also fast nur 10 Minuten mit dem Schiff, liegt Hebeli Ada, die zweitgrößte Insel, die sich vor allem auszeichnet, weil es ein sehr, sehr großes Kloster dort gibt, das neben dem Athos-Kloster in Griechenland eigentlich für Jahrhunderte also das bedeutendste orthodoxe Zentrum in der ganzen griechisch-orthodoxen Welt war. Und da beschildere ich einen Besuch dieses Klosters und den großen Garten und eine fantastische Terrasse, wo man eben ganz Istanbul und das asiatische Ufer überschauen kann.
Ich überblicke die Welt, Wasser und Inseln und Schiffe und Städte und Menschen und Asien und Europa in einem gewaltigen Panorama. Stille und Weite zerreißen die Augen. Hier ist wirklich der Balkon der Welt. Die Seelchen sind klein, sie flattern in der Herrlichkeit der Welt. Mir ist, als fliege ich in Licht, in Luft, in Azur, einem kalten, glanzvollen Blau. Mir ist, als überfliege ich von hier die Erde und als warte hinter der leicht gekrümmten Linie des Horizonts ungeduldig eine weitere Welt, die wirkliche Welt.
Direkt neben dem Balkon der Welt liegt Burg Asada. Auf dieser Insel hat es einen Haufen Kloster und ein charmantes Hafenstädtli. Und die Insel ist bekannt, sagt Joachim Sartorius.
Bekannt deswegen, weil einer der großen türkischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, Faik Zeyk, dort 30 Jahre lang gelebt hat und dort mit den Fischern angeln gegangen ist, dort Tee getrunken hat und seine wunderbaren Bücher schrieb. Und die letzte große Insel, die aber auch am nahesten an Istanbul liegt, die heißt Kinali Ada, eine Insel, die von Anfang an sehr stark von Armeniern bewohnt wurde und die heute, das muss man sagen, leider ein bisschen verbaut ist. Es ist eine kleine Insel und sie hat im Gegensatz zu den anderen, die noch sehr große Kieferwälder haben und eine auch unberührte Natur, ist dieses Kinali Ada doch sehr bebaut.
Neben den 4 grösseren Inseln gibt es noch kleinere, die aber keine Fähre herfahren. Eine davon ist Yassi Ada. Und dorthin gehen wir jetzt in einem Fischerboot.
Yassi, die griechisch Plati heißt, beide Worte bedeuten so viel wie die Flache, taucht vor uns wie ein großer, felsiger Kuchen auf. Ich habe einem Führer entnommen, dass die Insel nur 300 Meter lang und 190 Meter breit ist. Aus der flachen, steinigen Masse tauchen im Gegenlicht inmitten neuer Gebäude die Umrisse von 2 Türmen und von einer zinnenbewehrten Mauer auf. Es sind die Überreste eines Schlosses, das ein durchgeknallter britischer Botschafter bei der Hohen Pforte Sir Henry Bulwer für seine geliebte Eurydike Aristarchie 1857 errichten ließ.
Ja, dieser Sir Henry Bulwer war der britische Botschafter an der Hohen Pforte in Istanbul und er war der Spross einer sehr bedeutenden britischen Familie. Sein Onkel war der Vizekönig von Indien, sein Bruder einer der bedeutendsten viktorianischen Schriftsteller. Und dieser Henry, Sir Henry, war eben ein Diplomat und Kaum war er in Istanbul angekommen, verliebte er sich in die Prinzessin von Samos, diese Eurydike Aristarchi, und baute für sie ein, in meinen Augen eigentlich ziemlich scheußliches, grimmiges Schloss auf dieser Yassi-Insel, eine Insel, die ihm der Sultan geschenkt hatte. Und man sieht eben heute noch die Überreste dieses Schlosses, was so halb schottische Burg ist, halb Herrenhaus, also eine etwas merkwürdige und unerwartete Geschichte, wenn man da hinkommt. Es wird sogar heute noch erzählt, es ist ja nun wirklich schon 150 Jahre später, dass eben dort riesige Gelage stattfanden und Liebesorgien. Aber ich glaube, das ist mehr die Fantasie der türkischen Fischer. Aber man hört das immer noch und hört dann auch gerne zu.
Im Gegensatz zu den früheren wilden Partys ist die Umgebung von dem heute praktisch verfallenen Schloss auf Yassi eher trist.
Es gibt zwischen dem Schloss und der Anlegestelle noch ein paar an sich sehr hässliche funktionale Gebäude aus den 60er und den 70er Jahren, weil dort ein berühmter Prozess stattfand gegen einen türkischen Premier, Adnan Menderes, der 1960 vor Gericht gestellt wurde und dort verurteilt wurde. Also es gibt da auch noch neuere Gebäude, die eine wichtige Rolle in der jüngeren türkischen Geschichte spielen.
Die Geschichte, die Joachim Sartorius andeutet, ist die, dass der türkische Ministerpräsident Adnan Menderes von der Armee abgesetzt worden ist, wo er eine Marionette von den Amerikanern und ein Verbrecher gsi. Schlussendlich ist der Menderes zum Tod verurteilt und gehängt worden, aber nicht auf Yassi. Auch das gehört zur Geschichte der Prinzeninseln, die vor Istanbul liegen. Ihre heutige Situation ist nicht so spektakulär, aber sie ist immer noch ein beliebtes Ferienziel.
Also man kann sagen, dass die gegenwärtige Inselwelt sich wenig unterscheidet von dem Leben auf anderen Inseln. In den Sommermonaten sind sie überrannt, im Winter schlummern sie vor sich hin. Was für mich wichtig ist, dass diese Inseln eben von ihrem früheren Glanz vielleicht doch mehr bewahrt haben als andere Inseln. Man spürt dieses frühere Erblühen um die Jahrhundertwende und man kann sagen, dass vielleicht die faktische Gegenwart dieses Archipels, das ist immer noch genug, um zu einer Chiffre für Schönheit zu werden.
Die Prinzeninseln als Chiffre für Schönheit, wieso haben sie sich das bis heute können bewahren?
Ich denke, das ist eben doch diese, es gibt keine Brücke, man kann sie nicht so einfach erreichen, man muss ein Schiff besteigen, man muss dahin fahren. Zur Hauptinsel dauert es doch fast eine Stunde. Das ist also für hektische Menschen dann doch schon viel. Also das heißt, man muss wirklich eine Entscheidung fällen und sagen, jetzt will ich die Inseln besuchen, und dann braucht man auch einen ganzen Tag.
Eine gewisse Langsamkeit und Ruhe, der Eindruck, dass sie vor sich her träumen, das strahlen die Inseln also heute noch aus. Im Laufe der Jahre hat sich eine Art Patina über sie gelegt. Auch wir überlassen uns dem Gefühl vom Glanz von früheren Zeiten und schließen unsere Reise zu den Prinzeninseln auf Yassi ab.
Ganz fern fährt die letzte Fähre vorbei, mit Positionslichtern am Bug und an den Seiten. Wie schön sie ist, sage ich mir. Aber die anderen kann ich jetzt nicht wecken, um ihnen diese Fähre zu zeigen. Dann falle ich in einen unruhigen Schlaf. Ich träume vom Hunger der Möwen.
Nun mal ein Zitat aus dem autobiografischen Reiseführer «Die Prinzeninseln», gelesen vom Rainer Zurlinde. Das war ein Sender von der Britta Spiechiger. Britta Spiechiger, wie gesagt, ein autobiografischer Reiseführer. Das ist also nicht einer, der einem ja, die besten Hotels und die grössten Sehenswürdigkeiten empfiehlt.
Nein, es ist nicht ein Reiseführer im herkömmlichen Sinn, sondern eben ein Reisebericht. Mit sehr persönlichen Begegnungen, mit Erlebnissen und Erfahrungen. Natürlich kann man auf der gleichen Route reisen wie der Autor Joachim Sartorius. Aber das heisst ja auch, dass man die gleichen Prioritäten setzt wie er und manchmal abseits vom grossen Touristenstrom ist. Ich würde das Buch aber eigentlich nicht als 1:1 Reiseführer empfehlen. Mir dunkt's, es beschreibt vor allem eben die Atmosphären und Stimmung in dieser Gegend sehr schön. Und nicht unbedingt einzelne Destinationen oder Sehenswürdigkeiten.
Also das würde heissen, mehr eine Ergänzung zu einem normalen Reiseführer in dem Fall?
Genau, es wäre eigentlich mehr als Ergänzung oder eben für so ein bisschen in die Stimmung hineinzukommen, die die Prinzeninseln vermitteln. Man muss allerdings sagen, dass es relativ anspruchsvoll ist zum Lesen. Der Autor Joachim Sartorius schreibt sehr dicht in einer sehr poetischen und nachdenklichen Sprache, aber auch sehr liebevoll. Man spürt die Verbundenheit vom Autor zu dieser Gegend. Der bekannte türkische Schriftsteller Orhan Pamuk hat über das Buch gesagt, «Für mich, der ich viele Sommer auf den Prinzeninseln verbrachte, ist dieses Buch der hinreißende Bericht von der Betörung eines Dichters durch die Landschaft, das Licht und die Menschen dieser Inselwelt. Es entfacht den Wunsch, sofort ein Ticket zu lösen und zu diesen Inseln zu fahren.» Und mir ist es wirklich auch so gegangen. Es ist schön, wie einem als Leserin oder Leser, die nur gerade rund 120 Seiten begeistern können und in eine komplett andere Welt entführen.
Die Prinzeninseln, das ist also weit mehr als entspannende Literatur für das Handgepäck und weniger ein konkreter Reiseführer. Geschrieben hat das Buch «Die Prinzeninseln» der Joachim Sartorius und erschienen ist das Buch im Mare Verlag. Und wenn ihr diese Woche zum Beispiel irgendetwas über ein Buch gehört habt auf dieser Seisenwelt, ihr wisst am Nachmittag, was ist das für ein Buch gewesen, was ist jetzt das, die Prinzeninseln für ein Buch, ihr erinnert euch nicht mehr daran, dann könnt ihr anschauen im Internet unter deras1.ch und dann ganz links auf Buchzeichen klicken. Oder ihr könnt natürlich auch nachfragen beim Radiofon 0848 80 80 80, das ist die Telefonnummer. deras1.ch, links auf Buchzeichen oder 0848 80 80 80.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.